Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Die Folge 325 des Politik-Podcasts kommt aus Vilnius vom NATO-Gipfel. Stefan Detjen sagt Hallo dazu. Es ist, das muss ich dazu sagen, jetzt Mittwochmittag. Der Gipfel ist noch nicht ganz zu Ende. Es kommen gleich noch die letzten Abschlusspressekonferenzen, unter anderem die von Bundeskanzler Scholz. Aber ich muss dann gleich danach mit dem in die Kolonne des Kanzlers steigen, weil ich mit dem gekommen bin und dann auch mit ihm zurückfliege und wir dann gleich zum Flughafen aufbrechen. Aber ich glaube, wir haben genügend Stoff, um die vielen interessanten Dinge zu besprechen, die auf diesem Gipfel geschehen sind und mit dabei sind.
Klaus Remme im Studio Brüssel, zuständig für die EU-Außenpolitik und die NATO.
Markus Pindur, Korrespondent für Sicherheitspolitik für den Deutschlandfunk und stationiert in Berlin.
Und wir sitzen hier auf dem Gelände, dort wo der Gipfel stattfindet, außerhalb von Vilnius. Man muss sagen, ja, für so einen Gipfel eine recht kleine Stadt, wenn wir vergleichen im vergangenen Jahr in Madrid, auch in einem Messengelände außerhalb der Stadt, aber natürlich vom ganzen Stadtbild her war Madrid in der Lage, das einigermaßen aufzufangen. Hier, ich weiß nicht, wie es euch geht, Innenstadt doch weiträumig abgeriegelt. Ein Kollege fragte mich letztens, wo sind eigentlich die ganzen Leute? Ich vermute, einige werden das Weite gesucht haben, aber andere sind einfach nicht da, weil viele Straßen gesperrt sind. Der öffentliche Nahverkehr war umsonst, habe ich gleich am Flughafen gesehen, für 3 Tage, damit diejenigen, die vielen, die hier von außerhalb kommen, und es sind ja über 1000 akkreditierte Journalisten jenseits von 31 Delegationen, damit die alle hier problemlos von A nach B kommen. Und B heißt ein Gipfelgelände, das aus unterschiedlich großen Messehallen besteht. Die Wege, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr seid ja nicht das erste Mal bei so etwas, relativ kurze Wege und wir können weitgehend ungehindert, nachdem wir unsere Ausweise abgeholt haben, die Termine wahrnehmen. Oder wie geht's euch?
Ja, ich fand, man hat auch ein bisschen was von der Stadt gesehen und das hat auch eine Bedeutung, da kommen wir dann vielleicht gleich noch dazu, diese Atmosphäre in der Stadt, und es sind ja nicht alle Leute draußen, sondern man sieht hier viele, ich habe mir das erklären lassen, freiwillige Helfer auch, junge Leute, die hier in gelben T-Shirts mit der Aufschrift We are, trust me, we are NATO, überall in der Stadt verteilt sind, einem den Weg weisen, einem helfen, und diese Atmosphäre, naja, es spielt eine Rolle, werden wir noch drüber reden.
Ja, das finde ich auch. Man kann auch eine gewisse Empathie aus dem Stadtbild und auch aus sonstigen, sag ich mal, Äußerungen herauslesen. Der Litauer für die Ukraine, überall hängen die ukrainischen Flaggen. Das ist sehr auffällig, auch an Privatgebäuden, auf privaten Balkonen. Der Bus, der uns hierher gebracht hatte, hatte die Aufschrift While you are waiting for the bus, Ukraine waits for F-16s. Also während Sie auf den Bus warten, wartet die Ukraine auf F-16 Kampfflugzeuge. Da will man wohl auch ein gewisses Maß an Dringlichkeit vermitteln. Das ist schon auffällig.
In den Bussen haben wir Bildschirme, wo kleine Werbespots laufen, die für einen NATO-Beitritt der Ukraine werben, je nachdem mit dem einen oder anderen Gesicht von meist osteuropäischen Staats- und Regierungschefs. Übrigens, auf der Rückseite dieser gelben T-Shirts steht nicht Trust Me, sondern da steht Trust Us. Und ich habe bösartigerweise Trust US gelesen als Ausweis der Führungsmacht im Bündnis.
Okay, da sind wir schon mittendrin, auch sozusagen in der politischen Geografie der NATO, wer da welche Rolle spielt. Und das waren ja die baltischen Länder, die da eine besondere Rolle gespielt haben in dem, was sich hier eben bis ins Straßenbild ausgedrückt hat, in dieser besonderen, ich würde nicht nur sagen Empathie, sondern in dieser wirklich herzlichen und vehementen Unterstützung für die Sache der Ukraine. Aber gehen wir vielleicht mal an den Anfang. Wir sprechen jetzt am Ende so viel über die Ukraine, über Selenskyj, über seine Ankunft, über seinen Auftritt, von dem wir erzählen werden. Aber am Anfang ging es ja noch um was ganz anderes. Da ging es um Schweden, um Erdogan und die Türkei.
Ja, da müssen wir einen Bogen spannen vom letzten Gipfel in Madrid zu diesem in Vilnius. Denn in Madrid stand das Thema Beitritt von Schweden und Finnland schon auf der Agenda. Ich erinnere mich, kurz vor dem Gipfel machte ein Gerücht die Runde. Vielleicht ist es sogar in Madrid schon so weit, dass wir die Flaggen hissen können, wenn sich alle beeilen. Die Aufnahmeanträge waren im Mai des vergangenen Jahres gestellt. Und die kalte Dusche kam ganz am Ende des Gipfels, als Erdogan auftrat und Auflage um Auflage aufeinander stapelte, Forderungen stellte, insbesondere was das Bemühen der Schweden anging im Kampf gegen den Terror, / die kurdische PKK. Und diese Anstrengungen liefen das ganze Jahr. Die Zeit lief weg, hatte man den Eindruck. Und so waren wir also im Mai und Juni wieder dabei zu fragen, wird es möglicherweise auf diesem Gipfel dann klappen und es brauchte wirklich die letzten Stunden.
Und eingehende Gespräche, also ich glaube, da haben viele dran mitgewirkt, mit Erdogan zu sprechen, der sich wirklich zur Verwunderung, zur Überraschung, zum Befremden von vielen so hartleibig gezeigt hat, die Aufnahme Schwedens in die NATO zu blockieren. Mit dem Verweis darauf, ich habe da ein Problem mit den Schweden, die sind zu liberal den kurdischen, wie er sagt, Terroristen gegenüber. Was würdet ihr sagen, wir sollten mal zusammensammeln, was wir gehört haben, was dann diesen Durchbruch unmittelbar vor Beginn des Gipfels ermöglicht hat?
Ich glaube, der ist monatelang vorher vorbereitet worden. Natürlich hat Erdogan abgewartet, bis er sozusagen das volle Rampenlicht bekam für seine Kehrtwende. Die Sache ist die, da hat vieles eine Rolle gespielt. Zum Beispiel wollte Erdogan von den USA F-16 Kampfflugzeuge haben. Die sind, wie man sieht, überall beliebt. Dann hat man ihm auch von der EU ins Gewissen geredet und der Außenkommissar Josep Borrell soll gesagt haben zu ihm, hör zu, du hast in der EU nicht nur Feinde, sondern wir unterstützen auch zum Beispiel den Annäherungsprozess in Zypern auf Seiten der Türkei. Erinnere dich mal auch, mit wem du Handel treibst und erinnere dich auch daran, dass wir darüber verhandeln, ob es ein erweitertes Freihandelsabkommen, ein modernisiertes Freihandelsabkommen gibt. Da wurde aus vielerlei Richtungen Druck ausgeübt und ich glaube, bei ihm ist ihm dann hinterher, weil er doch dann am Ende ein Pragmatiker ist, dann auch die Einsicht gewachsen, dass er sich in eine Ecke diplomatisch manövriert hat und es jetzt Zeit war, die Gewinne einzustreichen und einzulenken.
Ja, auch. Ich glaube aber, er ist ganz zufrieden mit dem, was er erreicht hat. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er das ganze Jahr über schon recht erfolgreich war. Denn die Forderungen, die im Raum standen in Madrid, die endeten in einem Katalog, der aufgeschrieben wurde und die Schweden der Ansicht sind, dass sie geliefert haben. Und Jens Stoltenberg, eine Art Honest Broker, über das ganze Jahr hinweg hat kurz vor dem Gipfel bestätigt, die Schweden haben geliefert. Sie haben ihre Verfassung extra geändert, um den Wünschen aus Ankara gerecht zu werden. Sie haben ein neues Antiterrorgesetz verabschiedet. Sie haben ein Waffenembargo, das von Schweden aus gegen die Türkei verhängt worden war, aufgehoben. Und insofern sahen die Schweden sich hier nicht in der Pflicht, noch einmal nachzulegen. Als dann Erdogan dieses Spielfeld wechselte, plötzlich Forderungen in Sachen Wiederbelebung EU-Annäherungsprozess erhob, sieht man, dass auch das nicht folgenlos geblieben ist, denn in den Verpflichtungen, die Schweden dann hier einen Tag vorher am Abend, als der Durchbruch kam, unterschrieben hat, steht, dass sie sich aktiv bemühen werden, diesen Prozess wieder in Schwung zu bringen, was einen möglichen Beitritt angeht, der, das sagen wir ehrlich, weit, weit weg ist und bei vielen Teilen der Europäischen Union im Moment keine Chancen hat.
Diejenigen, die den Preis zahlen für diesen NATO-Beitritt Schwedens, das sind zumindest mit die Kurden, würde ich mal sagen. Und das waren ja zum Teil noch Partner von nicht allzu langer Zeit, auch von NATO-Mächten. Im Kampf gegen den Islamischen Staat wurden mit Waffen beliefert. Deutschland hat da Ausnahmen gemacht. Und ich würde mal sagen, ich möchte kein, und ich spreche jetzt nicht von Terroristen oder expliziten PKK-Aktivisten, aber ich möchte kein Vertreter der kurdischen Sache in Schweden jetzt sein. Denn das wissen wir ja, wie in der Türkei der Begriff des Terrorismus auch ausgedehnt wird, um nicht nur Gewalttäter zu erfassen, sondern weit hinein in den Bereich der Kritik am Regime Erdogans. Das sind alles Terroristen und da spielt dann immer die Unterstützung der Kurden eine Rolle. Ich finde, das ist dann auch eine Sache, die man sich nochmal genau anschauen muss, denn auch Erdogan hat ja die Forderung aufgestellt, dass er nicht nur zufrieden ist mit diesen Gesetzesänderungen, sondern dass er jetzt ein Monitoring haben will, dass er sehen will, was da wirklich passiert. Und da bin ich mal gespannt, wie weit da rechtsstaatliche Maßstäbe noch eingehalten werden, wenn wir sehen, da wird jetzt Druck ausgeübt werden, irgendwelche Regimekritiker unter dem Vorwand, das seien PKK-Unterstützer zu verfolgen.
Denn es ist ganz wichtig zu erwähnen, das ist nicht vorbei mit diesem Ergebnis, sondern Ankara hat die Schweden darauf verpflichtet, die Finnen übrigens auch, in einer Art ständigen Kommission diesen Sicherheitsdialog weiterzuführen. Das heißt, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass Erdogan diese Karte in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder ziehen kann. Er kann keinen Beitritt mehr aufhalten, aber er wird das lautstark einfordern. Da ist meiner Ansicht nach die ein oder andere Kontroverse programmiert. Die NATO hat auch etwas in die Waagschale geworfen. Zum ersten Mal wird ein Antiterror-Koordinator eingesetzt bei der NATO, die ja ihre Erfahrungen hat im Kampf gegen den Terror. 9/11, Kampf gegen den IS, Das ist alles der NATO nicht fremd. All diese Dinge schienen akzeptabel, so interpretiere ich es, wenn man sich das Ergebnis auf der anderen Seite anschaut, nämlich eine historische Norderweiterung der Allianz, 32 Mitglieder, nachdem jetzt das Parlament dann in der Türkei und in Ungarn zugestimmt hat, und ein Ostseeraum, der gegenüber Russland quasi in der Hand der NATO.
Was wir noch nicht wissen, ist, was jetzt mit den F-16-Kampfjets ist, die Erdogan unbedingt haben will, wo seit langem verhandelt wird. Ich fand es ganz interessant zu lesen, dass ein Reporter der New York Times den amerikanischen Präsidenten Biden am Rande eines Termins gefragt hat, was er Erdogan denn gegeben hat, damit Erdogan jetzt beidreht. Und Biden, so wird gesagt, habe schlichtweg geantwortet, what do you think? Und ich glaube, jeder Amerikaner, der die amerikanische Innenpolitik auch verfolgt, denkt dann an diese F-16-Jets. Das ist ein Thema, da muss er die Genehmigung des Kongresses, insbesondere des Senats, einholen. Da gibt es einen Senator, Bob Menendez, der sich besonders kritisch eingestellt hat gegenüber diesen F-16-Lieferungen mit dem Argument, dass Erdogan das ausnutzen wird, um seine hegemonialen Ansprüche im Mittelmeerraum weiter auszubauen. Deshalb, nach dem, was wir gehört haben, spielte hinter den Kulissen, spielten da viel umfangreichere Gespräche eine Rolle, zum Beispiel auch mit Griechenland, das dem am Ende zustimmen muss. Und bekanntlich auch Griechenland hat natürlich auch Einwände, wenn gerade die Türken jetzt auch vor dem Hintergrund der aggressiven Rhetorik Erdogans gegenüber Griechenland, wenn die jetzt weiter von den USA mit solchen Jets ausgerüstet werden.
Da kocht jeder sein Süppchen und jeder versucht, seine Interessen zu vertreten. Aber man muss schon auf das große Ganze schauen. Und das ist das Wichtigste ist der Krieg mit Russland. Und da ist man offensichtlich bereit, auch viele, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleinere, das sind im Einzelfall vielleicht gar nicht kleinere, sondern erschreckendere Abstriche zu machen. Aber dass man sich überlegt hat, genau in welche Richtung man nun insgesamt gehen will. Und da überwiegt das strategische Interesse natürlich, die Schweden so schnell wie möglich zu integrieren in die NATO. Und dann auch, ich sag mal, 16 F-16-Kampfjets wieder im Gespräch waren oder 20 für Erdogan. Das ist eine erkleckliche Zahl. Aber das verändert das Gleichgewicht gegenüber Griechenland jetzt auch nicht grundstürzend.
So viel zu den Ereignissen, die vor dem Gipfel stattgefunden haben am Vorabend. Jens Stoltenberg konnte, glaube ich, dann relativ ruhig schlafen und in diesen ersten Gipfeltag gestern gehen. Und es ist ja wirklich interessant, wenn man sich vorstellt, was hier passiert. Wir reden sehr, sehr viel über Themen, die eigentlich noch nicht Mitglieder des Bündnisses betreffen und nicht eigentlich die NATO selbst. Die NATO selbst hat sich dann in der ersten Arbeitssitzung mit dem Thema Ostflanke, wie verteidigen wir das Bündnisgebiet, beschäftigt und mit den Verteidigungsausgaben, wie bezahlen wir dafür. Aber die Aufmerksamkeit weltweit, die war zunächst auf Schweden und danach dann auf das Megathema Mitglied, Beitritt Ukraine gerichtet.
Und das war ja wirklich denkwürdig. Die saßen, glaube ich, in der ersten Arbeitssitzung. Die Staats- und Regierungschefs der NATO saßen zusammen, hatten keine Handys dabei. Und es ist ihnen dann von Beratern reingereicht worden, was Zelensky getwittert oder zunächst über seinen Telegram-Kanal verbreitet hat. Der war, glaube ich, weiß gar nicht, ob er schon gelandet war oder auf dem Weg nach
Wien. Nein, er war noch nicht gelandet.
Also hat das unterwegs oder noch vor dem Abflug rausgegeben, diese ungewöhnliche Botschaft über die sozialen Medien, voller Enttäuschung, voller Zorn, in der er erklärt, ich höre, dass da über den NATO-Beitritt der Ukraine verhandelt wird, dass da Formeln entworfen werden, ohne dass mit uns gesprochen wird darüber, kein Zeitplan. Begriffe wie absurd fielen dabei und es gehe um Respekt, der Ukraine da versagt wird. Damit war ein Ton gesetzt, der natürlich alle zunächst mal in höchste Aufmerksamkeit versetzt hat. Was wird da jetzt passieren, wenn der hier ankommt?
Und dieses Ich höre vermittelt ja den Eindruck, dass Volodymyr Zelensky möglicherweise noch eine Chance witterte, Einfluss nehmen zu können. Er wusste, noch ist dieser Beschluss nicht gefallen. Man arbeitete, das wussten wir von Stoltenberg, bis in die letzten Stunden an einer Formulierung rund um das Thema laden wir die Ukraine ein, wenn wir sie nicht einladen? Wie formulieren wir die Nicht-Einladung, ohne Kiew vor den Kopf zu stoßen? In dieser Atmosphäre wurde dieser Tweet geschrieben, so habe ich den Eindruck. Denn heute Mittag, Stefan, du warst dabei, haben wir einen ganz anderen Volodymyr Zelensky erlebt.
Aber gehen wir nochmal zurück. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Markus. Hat der das unterschätzt? Denn wir haben ja eigentlich alle gesagt, spätestens nachdem sich Joe Biden vorher auch sehr klar geäußert hat und gesagt hat, Beitritt, feste Zusagen, alles das kommt nicht in Frage. Die Ukraine ist im Krieg. Da spielt dann auch immer die Sorge, wir involvieren die NATO nicht direkt in diesen Krieg. Wir wollen keine unmittelbare Konfrontation der NATO mit Russland haben. Deshalb kein NATO-Beitrag. Da war es doch eigentlich klar.
Ich habe volles Verständnis dafür, dass die ukrainische Führung und insbesondere Volodymyr Zelensky natürlich unter besonderem Druck standen und erhofft haben bis zum Schluss, wie du das eben gesagt hast, Klaus, dass sich vielleicht noch etwas zum Positiven ändern könnte. Aber ich muss schon sagen, ich bin über die Schärfe dieses Tweets und dieses Telegram-Stückes da auch überrascht. Denn wer Volodymyr Zelensky in erster Linie das politische Überleben und das politische Überleben der Ukraine gesichert hat, waren die USA. Und dann so etwas so abzutun, ist schon grenzwertig. Und eigentlich ist auch ganz klar, wenn er informiert wäre über die Verhältnisse in der NATO, dann wüsste er, dass nach dem Interview, das Joe Biden auf CNN schon am vergangenen Sonntag gegeben hat, dass klar war, dass es keine substanziellen Beitrittsbeschlüsse geben würde, keinen Zeitplan und dass das dabei auch bleiben würde. Die Hoffnung mag bestanden haben, aber es war eine deutliche Fehlkalkulation. Und dass er heute so wieder im Ton auch sehr zurückgegangen ist, spricht auch dafür, dass man ihm das klar gemacht hat.
Ich schaue mal in das Kommuniqué, ganz so wie es in der deutschen Übersetzung weitergeleitet worden ist. Und das, was, glaube ich,
also das Abschluss oder das Abschlusskommuniqué
der NATO, genau, zum Gipfel in Vilnius. Und da ist ein Punkt 11. Der betrifft die NATO-Ambitionen der Ukraine. Und ich glaube, was Kiew wirklich Sorge macht, ist der letzte Satz in diesem Punkt 11, der da relativ unbestimmt sagt, Zitat, wir werden in der Lage sein, die Ukraine zu einem Bündnisbeitritt einzuladen, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. Ja. Das ist eine Formulierung, die ist so unbestimmt, dass ich sagen möchte, das geht nicht über die Beitrittsperspektive von Bukarest 2008 hinaus. Nimmt man die anderen Elemente des Unterstützungspakets und Zeichen der Solidarisierung mit der Ukraine hinzu, dann mag es möglicherweise durchgehen. Aber dieser Satz am Ende, der relativiert für mich vieles.
Aber ich glaube, man muss es sehen, vor der Kulisse dessen, was die Ukraine versucht hat, in vielen Gesprächen und in viel Lobbying, auch Berater, Thinktanks, alle möglichen waren da ja mit involviert, die NATO dahin zu drängen, der Ukraine jetzt feste Zusagen, wenn nicht schon die Beitrittstür hier in Vilnius zu öffnen. Und die sind ja alle an den Punkt gekommen, wo dann gefragt wurde, ja, was heißt das dann für den entscheidenden Punkt, nämlich Artikel 5 des NATO-Vertrages, Beistandsverpflichtung. In dem Moment, in dem die Ukraine wirklich drin ist, kann sie sofort die Beistandsverpflichtung ziehen. Das heißt nicht automatisch, alle NATO-Mitglieder müssen mit Soldaten in den Krieg ziehen, aber sie sind verpflichtet zu bestimmen, wie sie die Ukraine dann als Alliierte unterstützen. Davor sind sie alle zurückgeschreckt. Das ist sozusagen das Beitrittsszenario, das alle erstmal von sich fernhalten wollten.
Stefan, lass uns da mal einen Namen dranhängen, denn ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass zu denjenigen, die die offensive Rhetorik pro Ukraine verhindern wollten, die Bundesregierung und die amerikanische Regierung gehören. Was die Haltung Washingtons angeht, kann ich es mir relativ gut erklären, weil Joe Biden, der seinen Blick global gespannt hat und auf einen Wettbewerb, eine Konkurrenz mit China fixiert ist, alles andere als daran interessiert ist, hier eine Schutzmacht zu sein für ein weiteres sehr, sehr großes europäisches Land. Was hat Berlin dagegen?
Ja, das ist total interessant, denn wenn man nochmal zurückschaut auf den NATO-Gipfel 2008 in Bukarest, da war es ja so, dass die Amerikaner, der damalige US-Präsident George Bush, wollte, dass die Erweiterung der NATO stattfindet, um die Ukraine und um Georgien. Und es war damals Deutschland, Angela Merkel, im Schulterschluss mit dem französischen Staatspräsidenten Sarkozy damals, die das verhindert hat. Merkel noch als Kanzlerin in der ersten Amtszeit, in einer denkwürdigen und harten Konfrontation mit den Amerikanern zu denen sie sich ja vorher gerade in der Abgrenzung auch zu Gerhard Schröder bekannt hat, wo sie den engen Schulterschluss mit den Amerikanern gesucht hat, da 3 Jahre nach ihrem Amtsantritt kommt es in Bukarest zu dieser harten Konfrontation. Jetzt Olaf Scholz, der sozialdemokratische Kanzler, im Schulterschluss mit Joe Biden. Ich glaube, zum einen, das hat ihm einfach gefallen. Das fand er natürlich gut, dass er jetzt in der Kontinuität seiner Rhetorik sagen kann, ich bin immer im Einklang mit Joe Biden. Das hat er auch in den Auseinandersetzungen um die Waffenlieferungen immer gesagt. Ich glaube, es spielt aber auch noch etwas anderes eine Rolle. Das ist nämlich ein Misstrauen in der Bundesregierung, namentlich beim Bundeskanzler und auch bei seinen Beratern, gibt gegenüber den osteuropäischen Bündnispartnern. Das bezog sich lange immer wieder auf die Polen, ist auch öffentlich geworden, aber auch gegenüber den Balten, denen unterstellt wird, dass die in einem emotionalen Affekt die Unterstützung der Ukraine übertreiben, dass sie da kurzsichtig denken. Und die größte Gefahr, die für Olaf Scholz immer im Mittelpunkt steht, nicht richtig einschätzen, nämlich dass dieser Krieg in einen dritten Weltkrieg, in eine Konfrontation Russlands mit der NATO ausartet.
Da liegt er auch gar nicht so falsch. Das ist dieser Eskalationspotenzial, falls die NATO als Kriegsteilnehmer involviert würde, das ist natürlich sofort da. Das ist vollkommen klar. Die Skepsis gegenüber den Balten und den Polen, die kann ich nur nicht teilen. Das ist eine lange Tradition bundesrepublikanischer Außenpolitik über Mittel- und Osteuropa hinweg Politik mit Russland zu machen. Vielleicht soll da auch ein Signal, ein Signaling, wie man auf Neudeutsch sagt, bewirkt werden in Richtung Moskau. Das ist vielleicht eine Überinterpretation, aber könnte durchaus sein.
Aber wenn du so weit
nur gehst. Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Aus welchen Motiven Olaf Scholz das nun immer nun auch gemacht hat. Aber die Ratio selber zu sagen, erstens, die NATO darf nicht hineingezogen werden in diesen Konflikt als Kriegspartei. Zweitens, deswegen können wir auch keinen festen Plan machen, Zeitplan. Und drittens, deshalb, ja, man muss auch den Kontext betrachten. Also in dem Abschlusskommuniqué steht zum Beispiel auch, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt. Also das ist auch schon etwas, was über 2008 schon hinausgeht. Und im Kontext, nämlich die 500 Millionen Dollar Integrationshilfe von der NATO, die Waffenpakete, die jetzt koordiniert werden sollen über die G7-Staaten unter einem Dachvertrag sozusagen. Der Kontext ist nun ganz klar, innerhalb von 16 Monaten hat sich die Haltung zur Ukraine völlig verändert.
Nicht zu vergessen, der NATO-Ukraine-Rat, der, glaube ich, im Moment tagt oder aber gerade zu Ende gegangen ist. Eine Gründungssitzung, mit der die Ukraine politisch aufgewertet werden soll. Ein Konsultationsmechanismus auf Augenhöhe, wie es so schön heißt. Kaja Kallas, die estnische Regierungschefin, ging gestern so weit, es zu vergleichen mit dem Artikel 4 innerhalb der NATO, mit der Verbündete Konsultationen anstrengen können, bevor es dann wirklich ernst wird. Angesichts einer Krise mit einer Beistandsverpflichtung. Aber ich will zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast. Wenn du so weit gehst, Markus, der Gipfel des Selenskyj-Tweets gestern war ja eine Unterstellung, die Selenskyj ausgesprochen hat, nämlich die Befürchtung, dass mit dieser vagen Haltung ein Thema aufgelassen werden soll und eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in zukünftigen Gesprächen mit Russland möglicherweise Verhandlungsmasse wird. Hat er überzogen oder siehst du die Gefahr auch?
Die Gefahr sehe nicht nur ich. Ich habe mich auch im Vorfeld mit vielen Thinktankern zum Beispiel darüber unterhalten, die das auch gesagt haben, dass das immer noch eine Möglichkeit ist. Und wenn ich mir anschaue, wie das so um die Berater steht innerhalb des Kanzleramtes, dann will ich das auch nicht ausschließen. Das ist in nächster Zeit erstmal, glaube ich, allein schon deswegen nicht möglich, weil Putin ja offensichtlich keinerlei Gespräche führen will. Ich möchte mir aber nicht vorstellen, was passiert, wenn er das vage andeuten würde und wer dann ganz schnell wieder am Telefon sein würde und vielleicht die Interessen der Ukraine und der Ostmitteleuropäer ein bisschen aus dem Auge verlieren würde.
Wie siehst du das, Stefan?
Ja, Berater des Kanzlers, da schaut man ja dann immer als erstes auf den außenpolitischen Berater, auf Jens Blödner, der da von Beginn an immer angegriffen wurde, dass er da zu weich agiere und dem alles Mögliche unterstellt worden ist. Ich würde sagen, ziemlich sicher, dass es da kein strategisches Kalkül in dem Sinne gibt. Wir müssen uns die Option aufhalten, dass wir die Ukraine am Ende sozusagen doch noch an Putin verkaufen. Ich glaube, was das Denken im Kanzleramt prägt, jetzt rein beschreibend, ist, und das kann man aus der Rhetorik des Bundeskanzlers immer wieder raushören, dass man sich zum einen auf einen sehr, sehr langen Krieg einstellt, dessen Ende nicht in diesem Jahr und möglicherweise auch nicht im nächsten und auch nicht im übernächsten Jahr liegen wird. Ein langer Krieg und damit auch die Erkenntnis, wie der mal endet, liegt in eher weiter Ferne und kann im Moment eigentlich niemand richtig beschreiben. Und dass deswegen dann ein Kalkül da ist, wo man sagt, da muss man sich vielleicht auch Optionen offen halten, das mag schon sein. Aber dann aus dem Kalkül heraus, wir kommen möglicherweise in Situationen, die wir im Moment noch gar nicht abschätzen können. Da gehört ja nicht nur der Kriegsverlauf dazu. Klaus, wir haben vorhin auch darüber gesprochen. Da gehört ja auch dazu, also man muss sich darauf einstellen, dass Putin diesen Krieg auf alle Fälle bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahlentscheidung führen will, um mal zu gucken, hat das dann nicht doch mit Trump zu tun? Was ist denn dann eigentlich? Wer hat eigentlich auf der europäischen oder in der NATO-Seite in Deutschland, wer hat dafür eigentlich einen Plan? Aber das spielt natürlich in den Hinterköpfen mit, dass man gar nicht weiß, in welcher Situation man in 2, 3 Jahren ist.
Also das klingt jetzt so, als würde die Bundesregierung in alle Richtungen Signale blinken lassen, Optionen aufrechterhalten. Man muss fairerweise dazu sagen, innerhalb der Bundesregierung gibt es auch ganz klare Wortmeldungen. Ich will Boris Pistorius und Annalena Baerbock nennen. Boris Pistorius gestern Abend in den Tagesthemen, Zitat, wenn der Krieg vorbei ist, geht's los. Und er meinte damit die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Für ihn ist völlig klar, dass Kiew hier ein klares Bekenntnis zum Beitritt bekommen hat. Und ich habe Annalena Baerbock heute Morgen gefragt, genau danach, was du gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, ist es klug, mit Blick auf eine Nachkriegsordnung, die wir noch nicht kennen, Alternativen zu einem ukrainischen NATO-Beitritt auszuschließen? Und sie hat gesagt, die Frage, ob die Ukraine der NATO beitritt oder nicht, liegt ganz alleine in Kiew. Die entscheiden darüber, ob sie Mitglied werden möchten oder nicht. Insofern die Bundesregierung und ich glaube im Konzert mit den allermeisten Regierungschefs, die hier sind, glauben, sie haben geliefert in Sachen Perspektive für Kiew und an der ist auch nicht mehr zu rütteln.
Und eines muss man der Vollständigkeit halber jetzt natürlich noch erwähnen, dass es starke Unterstützungssignale gegeben hat. Nochmal ein großes Waffenlieferungspaket aus Deutschland auch, immer wieder betont, wert fast 700 Millionen Euro. Und wenn man schaut, was drin ist, dann ist das viel von dem, wo die Bundesregierung ja noch im letzten Jahr gesagt hat, also auf gar keinen Fall, Leopardpanzer, 25 Stück, 40 Marderpanzer, Patriot-Flugabwehrbatterien, viel, viel Munition für die Ukraine. Und fast interessanter noch fand ich die Entscheidung der Franzosen von Emmanuel Macron, die französische Cruise Missile, SCALP heißt die, an die Ukraine zu liefern. Also eine weitreichende Lenkwaffe, über 500 Kilometer Reichweite. Damit geht man auch nochmal in eine neue Kategorie von Waffen. Und ich würde mal vorhersagen, da kommt die Bundesregierung in absehbarer Zeit dann auch unter Druck, denn die haben ja auch so eine Lenkwaffe im Lager, auf die die Ukraine seit langem spitz ist, den Taurus.
Und wem die 700 Millionen etwas kleinteilig erscheinen angesichts der Milliardensummen, die im Raum stehen. Ganz interessant, Boris Pistorius hat gestern Abend der ARD gegenüber eine Zahl genannt, bis 2027 wird Berlin 17 Milliarden Euro für Hilfe in die Ukraine gezahlt haben. 2027, das ist das Ende, wenn ich es richtig sehe, korrigiere mich, Stefan, der mittelfristigen Finanzplanung. Ich kannte diesen Zeitrahmen, auch diese Zahlen noch nicht, aber das ist natürlich ein Befund, mit dem die Bundesregierung wuchert.
Und auch dieser NATO-Ukraine-Rat, würde ich sagen, ist nicht wertlos. Das ist ja interessant, dass dieser Begriff NATO-Ukraine-Rat eine Begrifflichkeit aufnimmt, die wir kennen, nämlich vom NATO-Russland-Rat 1997, eingeführt damals, ständiges Konsultationsgremium mit Büros, ständige Büros Russlands bei der NATO in Brüssel, NATO-Büro in Moskau. Und dieses Ding, dieser NATO-Russland-Rat, den gab es ja bis wenige Tage vor Kriegsbeginn. Noch im Januar 2022 hat er das letzte Mal getagt, dann ist das aufgegeben worden. Lavrov hat selbst gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Und jetzt nimmt man sozusagen diese formale Hülle und macht draus, spitz gesagt, aus dem NATO-Russland-Rat den NATO-Ukraine-Rat, zeigt auch nochmal, wie wahnsinnig der Putin sich verkalkuliert hat.
Wollen wir diese beiden Themen Schweden-Ukraine abbinden mit den letzten Minuten vielleicht noch kurz zur NATO selbst? Denn es hat natürlich große Arbeit, intensive Arbeit gegeben im vergangenen Jahr nach dem Gipfel in Madrid, was die eigentliche Verteidigung des Bündnisgebietes angeht, die Verstärkung der sogenannten Ostflanke, Regionalpläne, die entworfen wurden. Wir kennen die Zusage des Bundesverteidigungsministers. Auch das war das ganze Jahr über ein Streit mit Litauen. Eine stehende, wie Annalena Baerbock heute sagte, eine stehende Brigade 4000 Soldaten in Litauen zu stationieren. Die Regionalpläne beziehen sich auf einen viel größeren geografischen Raum vom Norden von Estland, Arktik bis hinunter nach Bulgarien. Ich habe in Erinnerung, Markus, du setzt ein kleines oder ein deutliches Fragezeichen hinter diese Pläne aus Berlin und die Frage, ob das alles zu leisten ist.
Das ist in der Tat wahr, denn die Zahlen, die da aufgerufen werden, die die Deutschen stellen wollen, also das wird alles schwer sein zu erreichen und in dem Zeitplan. Das ist vollkommen klar. Die 4000 Mann, die in Litauen allein sein sollen, Männer und Frauen, muss man sagen, die sind schon sehr sportlich, weil die bis 2025 dort sein sollen.
Und eben nicht allein sein sollen, sondern die sollen da mit ihren Familien hin, da soll Infrastruktur entstehen, da müssen...
Die Litauer müssen das alles noch bauen. Da wird praktisch eine Kleinstadt entstehen für die deutsche Garnison. Ich sehe das Problem aber weniger bei den Litauern als bei der deutschen Bundeswehr, ob die das stemmen kann. Dann kommen auch weitere Verpflichtungen hinzu. Schon jetzt gibt es 40.000 NATO-Soldaten, die in schneller Bereitschaft sein sollen. Das soll hochgehen bis auf 100 und 200.000, die innerhalb von einer Woche bis 10 Tagen oder bis zu 30 Tagen verfügbar sein sollen an der Ostflanke. Da werden viele NATO-Mitglieder wirklich etwas zu stemmen haben und besonders die Deutschen, zumal die Frage der Ausfinanzierung der Bundeswehr immer noch nicht richtig gewährleistet ist.
Das ist das zweite Thema, das 2%-Ziel, das verhandelt wurde. Gestern, man hat sich geeinigt, 2%, das ist sofort das Minimum, mit dem sich hier die NATO-Partner in Sachen Verteidigungskosten anstrengen wollen. Eine Anhebung dieses Ziels, denn man hat vor 9 Jahren das Ziel aus der Taufe gehoben mit der Verpflichtung, sich diesem Ziel 2% des Bruttoinlandsprodukts möglichst annähern zu wollen. Das haben ganz, ganz viele NATO-Partner nicht geschafft. Auch Deutschland hat es nicht geschafft. Die 100 Milliarden werden für die Bundeswehr werden jetzt einige Jahre helfen, diese 2% zu erreichen. Aber Stefan, du verfolgst das intensiver in Berlin. Selbst Boris Pistorius gibt zu, dass sich danach eine Finanzierungslücke auftut. Wie ernst ist das zu nehmen?
Ja, natürlich. Also ich meine, das sehen wir, dass Deutschland jetzt und diese Bundesregierung in einem völlig neuen Aggregatzustand ist, weil man wirklich merkt, das Geld ist aus und man hat da finanzielle Aufgaben, die den Druck auf den Haushalt nochmal immer weiter erhöhen werden. Wir haben das jetzt auch in der Sicherheitsstrategie nochmal gesehen, dass man da mit Formulierungen auch noch arbeitet. Im Jahresmittel werden wir das 2% erreichen. Dann wird erklärt, das kann auch mal ein bisschen drunter sein, dafür im nächsten Jahr mal ein bisschen oben, ein bisschen drüber. Nach dem, was ich jetzt hier in dem Kommuniqué lese, würde ich sagen, die NATO will da eigentlich keine Spielräume lassen, sondern die werden auch Deutschland immer wieder bei dem ursprünglichen Versprechen des Bundeskanzlers vom 27. Februar in seiner Zeitenwende-Rede packen, als er gesagt hat, es werden Jahr für Jahr 2% und mehr des Bruttoinlandsprodukts sein, das Deutschland in die Verteidigung investiert. Und das wird sehr schmerzhaft werden für die deutschen Regierungen. Klaus, ich habe noch eine Frage an dich, die nochmal den Fokus dieses NATO-Gipfels auch weitert, beziehungsweise die Weltregionen, die NATO hier in den Blick nimmt. Zu Gast sind ja auch pazifische Staaten. Korea, Australien, Neuseeland, Japan. War das bei früheren NATO-Gipfeln auch so? Ist das eigentlich normal oder sehen wir da auch eine Entwicklung, dass die NATO nochmal ihr Sicherheitsverständnis mit Blick auf die Weltregion nochmal anders definiert?
Das ist ein Zeichen dafür, dass sich das Sicherheitsverständnis geändert hat. Ausgangspunkt ist wiederum der Gipfel in Madrid im vergangenen Jahr, als das sogenannte strategische Konzept verabschiedet wurde mit einer Vielzahl von Bedrohungen, wo zum ersten Mal aus Sicht der NATO China als Komplex analysiert wurde. Und man muss sagen, viele Themen, die in diesem strategischen Konzept aufgerufen wurden, das ging bis hin zu Bedrohungen wegen des Klimawandels, sind aus meiner Sicht in den vergangenen 12 Monaten Opfer des Kriegs in der Ukraine geworden. Es gibt nur so viel Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, die man lenken kann. Und die Ressourcen der NATO, auch wenn sie offiziell keine Kriegspartei ist, waren auf diesen Landkrieg in Europa, den wenige für möglich gehalten haben, gerichtet. Ja, man hat sich heute Morgen mit den Partnern der Indo-Pazifik-Region getroffen. Und natürlich gerät China immer wieder in den Mittelpunkt. Morgen wird das Kabinett die China-Strategie in Berlin beschließen. Also das Thema China beschäftigt NATO, beschäftigt die EU, die einzelnen Nationalstaaten. Hier in Vilnius hat das Thema eine untergeordnete Rolle gespielt.
Ja, und dann muss man erwähnen, aber das wäre nochmal ein eigener Podcast am Ende, dass da natürlich dann wenigstens im Dokument dann auch vorkommt Nordkorea. Die, finde ich, unterschätzte Bedrohung, über die wenig gesprochen wird, wo, glaube ich, auch eine große Ratlosigkeit ist. Was macht man da eigentlich? Aber wem ist das schon bewusst, dass wir alle in Berlin, hier in Vilnius, die USA von Ost bis West in der Reichweite der nordkoreanischen ballistischen Nuklearraketen liegen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Fragen sich im nächsten Jahr mit großer Vehemenz stellen, wenn die NATO sich wieder trifft, etwa zur gleichen Jahreszeit in Washington. Dann schaut man zurück auf 75 Jahre NATO-Geschichte, eine Art Jubiläumsgipfel in der amerikanischen Hauptstadt 3 Tage lang.
In einem amerikanischen Wahljahr. Für mich bleibt übrigens, das erzähle ich noch zum Schluss, besonders in Erinnerung von diesem NATO-Gipfel, das, was ich gestern Abend gesehen habe in der Stadt in Vilnius. Ich bin da in die Stadt gefahren auf den Lukjuschko-Platz, wo es eine große Demonstration von überwiegend Ukrainerinnen und Ukrainern gab, die hier natürlich auch viele, viele, viele von denen, viele tausend hier nach Litauen geflüchtet sind. Ein großer Platz, eingehüllt in das Blau und Gelb der ukrainischen Flaggen. Volodymyr Zelensky ist da aufgetreten. Da war auch nochmal sehr spürbar, welche Bedeutung die NATO natürlich gerade hier in dieser unmittelbaren Bedrohung durch die östlichen Nachbarschaften Russland und hier dann Belarus hat. Da wurde dann eine Flagge gehisst an einem großen Flaggenpol, die von Läufern von Bachmut bis hierher transportiert worden ist. Ganz emotionaler Moment, wo sehr nochmal diese Stimmung, diese Solidarität, diese Unterstützung von Ukrainerinnen und Ukrainern, aber auch von den Litauern hier spürbar geworden ist. Ich würde sagen, das war's aus Vilnius vom NATO-Gipfel. Dank an die Techniker, haben wir schon gesagt, vom NDR. Dank auch wie immer an unseren Redakteur Moritz Metz. Und Nachrichten wie immer an unsere Sprachnachrichtennummer 0160 9130 7007 ist unsere Nummer. Und natürlich wie immer auch E-Mails gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de.
Tschüss aus Vilnius.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.